Meine Schwiegermutter hat mir zum 40. Geburtstag eine Gruft geschenkt. Und man kann sich nie an den Gedanken gewöhnen, dass das eigene Kind stirbt. Also auch das Sterben stelle ich mir vor wie ein Einschlafen, was ja jeden Abend, man hat es ja nicht im Griff, es passiert einfach und es hat sich, glaube ich, dann noch nie schlecht angefühlt für irgendjemand. Ich fürchte mich davor zu wissen, dass die Welt da draußen sich weiterdreht ohne mich.
Über das Ende, ein Podcast von Chrismon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Julia Schnitzlein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über das Ende. Heute aus Wien, der schönen Hauptstadt Österreichs, mit Julia Schnitzlein. Hallo.
Hallo Konstantin.
Ja, schön, dass wir diesen Podcast machen. Meine erste Frage ist immer die gleiche. Wann hast du denn das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Also tatsächlich denke ich öfters über den Tod nach, über meinen Tod. Ganz konkret war das letzte Woche. Da hatte ich eine Gruftbestattung. Und Gruftbestattungen kommen jetzt nicht so häufig vor. Wir selber besitzen eine Gruft und dann stehe ich eben an dieser Gruft und ist ja Sargdeckel zur Seite geschoben. Man sieht halt dann diese ganzen, Särge und Urnen der schon längst Verstorbenen und die sich halt gar nicht verändert haben, seit sie vielleicht vor 20 Jahren dort beerdigt wurden. Und ich habe dann so an meine eigene Beerdigung gedacht und mich gefragt, wie das für meine Kinder oder für die, die eben zurückbleiben, ist, dann nicht nur meinen Sarg zu sehen, sondern eben auch die aller anderen. Und habe mich auch ein bisschen gefragt, ob es für mich noch stimmig ist mit dieser Gruftbestattung. Ich habe mir immer eine Gruft gewünscht.
Vielleicht kannst du das, Entschuldigung, wenn ich einhake, kurz erklären, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was das bedeutet. Wir haben eine Gruft. Das hört sich ja fast schon so ein bisschen gruselig an, nach Geisterbahn.
Ja, nein, also so ist es nicht. Und es ist auch kein Mausoleum. Also man stellt sich ja dann oft was vor, was über der Erde ist. Und so ist es nicht. Es sieht eigentlich aus wie ein normales Grab. Nur dass, wenn man die Grabplatte zur Seite tut, ist da ein ausbetonierter Schacht. Und in dem haben in unserem Fall zum Beispiel 6 Särge Platz. Die Särge werden runtergelassen, wie bei einer Erdbestattung, aber dann halt eben kommt keine Erde drauf, sondern sie bleiben so oder bei einer Urne klettert der Totengräber dann weiter runter. Und das heißt ja, diese Särge verwiesen nicht, das sind Zinnsärge und die bleiben einfach für immer so. Und es gibt es natürlich in Deutschland auch, aber in Wien ist es, glaube ich, häufiger. Und es hat so ein bisschen, ja, so einen Protest gegen die Endlichkeit. Und das fand ich früher charmant. Ich fand, also auch in jungen Jahren habe ich immer gedacht, ich finde das ganz cool, so wie die Kaiser und Könige in so einer Gruft bestattet zu sein und dann ist für immer da was von mir übrig. Mittlerweile hat sich da meine Einstellung auch gegenüber der Vergänglichkeit, glaube ich, geändert. Ich finde es mittlerweile schön, wenn man sagt Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub. Und ich finde es auch schön, die Vorstellung, dass man selber wieder zur Erde wird. Und das passiert in so einer Gruft eben nicht so.
Aber das heißt, wir haben eine, das heißt deine Familie, das kauft man sich schon vorher dann.
Ja, das ist gleich ganz lustig, aber meine Schwiegermutter hat mir zum 40. Geburtstag eine Gruft geschenkt.
Ich wollte ja eh noch mit dir nachher über Wien und den morbiden Charme dieser Stadt sprechen. Vielleicht hat das ja was, aber ist deine Schwiegermutter Wienerin?
Ja.
Vielleicht hat das dann doch was damit zu tun. Da können wir nachher nochmal drauf kommen, weil das ist schon ein sehr spezielles Geschenk. Ich werde jetzt im September 40 mal gucken, was ich geschenkt bekomme.
Bietet sich an.
So. Als Sacher eine Gruft in Wien wäre jetzt auch passend, auf jeden Fall. Ja, okay, also die hat ja eine Gruft geschenkt und da passen 6 Särge rein.
Und mehrere Urnen, also nicht unendlich viele, aber also, genau.
Aber man geht, du hast gesagt, du hast eine Gruftbestattung gemacht, man geht da jetzt nicht rein bei der Bestattung, sondern der Sarg wird ganz normal runtergelassen. Im Prinzip, die Bestattung ist schon so ähnlich wie bei einer normalen Erdbestattung.
Also es war nur in diesem Fall, es war eine Urne und das heißt, der Totengräber hat eine Leiter und klettert mit der Leiter und der Urne im Arm runter, platziert die Urne da unten und man sieht halt einfach, ja, man sieht alle, die da liegen und oder stehen und genau, dann wird der Sargdeckel wieder verschlossen.
Das stelle ich mir doch auch irgendwie aufwendig vor und wahrscheinlich auch relativ teuer. Man muss das dann für eine bestimmte Jahreszahl wahrscheinlich irgendwie mieten oder kauft man das? Wie macht man das?
Es ist immer mieten. Es geht für 30 Jahre, für 60 Jahre und so weiter. Wir haben jetzt mal eine für 60 Jahre gemietet. Aber jetzt werde ich bald 46, also 6 Jahre gibt es sie schon, es liegt noch niemand drin.
Hoffentlich dauert es noch lange.
Ja, aber meine Schwiegermutter wäre dann die erste, die ist jetzt 90 und also es war schon auch ein bisschen ein eigennütziges Geschenk. Es war nur, dass ich immer gesagt habe, ich hätte gerne eine Gruft. Und dann hat meine Schwiegermutter meinen 40. Geburtstag zum Anlass genommen und gesagt, na dann, kauf mal eine Familiengruft. Und hier, Julia, hast du.
Und ist das auf dem Wiener Zentralfriedhof? Oder?
Nee, es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Friedhöfe. Und auch da war meine Schwiegermutter süß, sie hat sich viele angeschaut, aber sie hat dann gesagt, sie möchte einen Friedhof, den sie gut erreichen kann, der nicht so beschwerlich ist, nicht so auf den Hügeln liegt. Und dann hat sie sich für einen entschieden, hat aber danach erst gedacht, naja, wahrscheinlich wird sie die Erste sein, die dort liegt. Also ist die Frage der Beschwerlichkeit für sie jetzt gar nicht so eine große. Aber es ist ein ganz kleiner Friedhof in der Nähe von ihrer Wohnung und im 14. Bezirk. Dort haben wir uns gepufft. Auf der steht schon unser Name, auf der steht schon der Bonhoeffer-Satz von guten Mächten wunderbar geborgen. Genau, da wartet sie.
Das ist ein so schöner Anfang für den Podcast. Ich muss, glaube ich, meinen kompletten Plan mit den Fragen, die ich mir so überlegt habe, umwerfen. Aber das macht nichts. Jetzt stelle ich dich erstmal vor und auch nochmal so für alle Hörerinnen und Hörer als Hintergrund, warum wir überhaupt in Wien sind, wie es dazu kam, dass Julia jetzt Gast in diesem Podcast ist. Also Julia Schnitzlein ist geboren und aufgewachsen in Bayern, beziehungsweise genauer in Franken, nämlich in Nürnberg, ist seit 2019 Pfarrerin der Lutherischen Stadtkirche in Wien, der schönen Hauptstadt Österreichs. Man hat davor ihr Vikariat gemacht und noch davor aber als Journalistin gearbeitet für die Austria Presseagentur und News. Das ist eine Zeitschrift, so ähnlich wie der Deutsche Stern, bloß eben für Österreich. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt wollte Julia nicht mehr als Journalistin arbeiten und ist dann eben Pfarrerin geworden. Was in dem Sinne nahe lag, weil sie eben vor ihrer Ausbildung zur Journalistin auch Theologie studiert hatte. Sie ist viel auf Social Media unterwegs als Julie and the Church. Und sie schreibt regelmäßig eine Kolumne für die Krone Bund. Das ist das Sonntagsmagazin der Kronenzeitung, Österreichs größter Tageszeitung. Und sie ist, und das sage ich nur, weil es vielleicht jetzt im Podcast auch noch eine Rolle spielen wird, Mutter von zwei Töchtern und lebt hier mitten in Wien, wo ich gerade zu Gast bin, unterhalb ihrer Wohnung, glaube ich, oder? Im Pfarramt, sag mal. Ja, wie gesagt, also jetzt werfe ich mal über Bord meinen Fahrplan für den Podcast, weil wir jetzt schon so viel über Wien und diese Gruft gesprochen haben und das war so ein toller Einstieg. Und ich hatte ja gedacht, man könnte jetzt, wenn man schon in Wien ist, auch darüber reden, dass Wien ja so ein bisschen auch so ein Klischee hat, dass es so eine Stadt ist, in der der Tod eine große Rolle spielt. Also ich höre sehr gerne österreichische Musik und eins meiner Lieblingslieder ist Heute kam er Tote aus. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Voodoo Jürgens. Ja, ich weiß nicht, ob die Deutschen das alle kennen, aber es ist irgendwie so ein Hit und wir machen immer Urlaub in Österreich, wo meine Eltern ein Ferienhaus hier haben und auch wenn wir mit den Kindern fahren, dann fangen wir immer an, österreichische Musik zu hören und wir spielen auch immer dieses Lied und alle singen mit. Könnte man auch sagen, ist so ein bisschen komisch, aber der Text des Liedes, glaube ich, der Heute kam er Tote aus, geht eigentlich also darum, man macht irgendwie was Besonderes und dieses Besondere könnte auch so ein bisschen gefährlich sein, deswegen so wie Tote ausgraben, so interpretiere ich das jedenfalls. Also Wien, so eine Stadt mit morbiden Charme, jetzt haben wir schon gehört, die Gruft. Hattest du damit schon mal irgendwie, bevor du diese Gruft geschenkt bekommen hast, was damit zu tun gab? War das, merkt man das so, wenn man hier lebt?
Das Morbide?
Ja.
Ja, schon. Also wie du sagst, ich finde es ganz sehr in Liedern. Es gibt ja etliche auch coole Lieder, die einfach den Zentralfriedhof besingen oder eben das Sterben besingen und also das zieht sich von denen, die höre ich nicht so viel, aber so heurigen Lieder eben bis über ja, Amboss und Fenrich und ja, Wanda, also immer wieder geht es ums Sterben. Und, also ich finde, ich mag diesen auch humorvollen Umgang mit dem Tod hier. Also der Tod ist schon sehr präsent, vielleicht dadurch, dass halt auch so viel Historisches glorifiziert wird auch zum Teil. Also man lebt ja hier jetzt gerade in der Innenstadt, in der wir uns jetzt befinden, wie in einer Art Krisenmuseum der Kaiserzeit und so. Also da schwingt so viel Vergangenes und Vergänglichkeit immer mit. Eben, was ich liebe, ist dieser Humor, zum Beispiel auch der Bestattung Wien. Ich liebe die Bestattung Wien, die Werbung macht mit Kochschürzen, da steht ich nasche bis zur Asche oder irgendwelche Eiskratzer, da steht mit mir kratzen oder mit uns kratzen sie besser ab.
So. Ich glaube, Wien, jetzt nur, glaube ich, dazu sagen, das ist die städtische, also kommunale Bestattungsfirma. Okay. Und früher war es in Wien so, dass, soweit habe ich es zumindest gelesen, es quasi ein Monopol gab. Also man gab nicht wie in Deutschland viele Bestandsunternehmen und das hat dann die EU irgendwann beendet, glaube ich, wieder.
Ja, genau. Es ist jetzt gibt's viele kleine konkurrenzierende Bestattungen, die auch alles super sind, aber ich am häufigsten habe ich mit der Bestattung Wien zu tun. Dann finde ich also auch ja, wahnsinnig respektvoll, wahnsinnig professionell im Umgang mit Tod. Und ja, das gehört halt auch zu meiner Arbeit sehr dazu. Also ich bin sicher einmal in der Woche auf dem Friedhof und genau, mag das und mag aber eben auch diesen humorvollen Umgang, dieses ja, eher natürliche.
Aber führt es dann dazu, dass so die Österreicher oder die Wiener jetzt speziell dann so ein bisschen eben sagen wir, lockerer damit umgehen. Und das ist nicht so, wie man immer so auch sagt, in der Moderne wird der Tod verdrängt, sodass das nicht so ein Thema ist. Oder ist das eigentlich eher nur so ein bisschen Klischee und wenn man dann wirklich auch mit jemandem mal darüber reden wollte, merkt man doch wieder so, da gibt es eine Barriere so richtig über meinen eigenen Tod, intensiv möchte ich jetzt auch nicht reden.
Also ich empfinde es genauso. Es ist hier, der Tod oder auch der Zentralfriedhof, das ist, da gibt es so ein bisschen so ein Kult drum, man macht sich lustig drum, aber das kratzt natürlich trotzdem an der Oberfläche. Und auch wenn so alle Heiligen, alle Seelen, ganz Wien auf den Zentralfriedhof pilgert und dort Kutschenfahrten macht und alles, dann ist es, hat es nichts mit dem eigenen Tod oder mit der eigenen Sterblichkeit zu tun. Und ich glaube nicht, dass alle, die eben ja, diese Lieder hören, dann wirklich den eigenen Tod reflektieren. So erlebe ich es auch nicht. Aber trotzdem ist es schön, dass der Tod schon mal mehr präsent ist, als es vielleicht woanders ist. Also das macht es ein bisschen leichter, auch über ihn zu reden. Das glaube ich schon.
Also ist das noch so, dass an dem Allerheiligen, also 1. November, ich habe gelesen, früher sind dann irgendwie alle Trambahnlinien dahin gefahren, das waren irgendwie sogar Sondertrams oder sowas, die zum Zentralfriedhof, also der Zentralfriedhof ist einer der größten Friedhöfe Europas, habe ich gelesen. Es liegen dort 3 Millionen Menschen ungefähr begraben, also Wien hat 2 Millionen Einwohner. Mhm. Es gibt mehr Tote, Wiener auf jeden Fall, vielleicht ist es in anderen Städten auch so, aber hier redet man eben auch darüber, als Lebendiger, also da fahren die Leute immer noch alle hin.
Definitiv. Das ist bei jedem Friedhof sind dann davor Buden aufgebaut, da kann man Dinge kaufen. Also es ein bisschen, hat Volksfestcharakter. Das wird zelebriert, ganz bewusst. Und ganz schön ist es am Abend, eben dann am 1. November über die Friedhöfe zu gehen, dann brennen eigentlich fast auf jedem Grab Kerzen und es hat was ganz Mystisches und Schönes. Also ja, insofern, die Toten werden immer noch auf jeden Fall bedacht und spielen auch im Kirchenjahr oder im Jahr eine Rolle, indem sie diesen festen Ort haben. Also zumindest dieses eine Mal geht man hin und gedenkt dieser Toten, das finde ich schön.
Ich selbst fühle mich manchmal so wie so ein halber Österreicher. Ich heiße Sacher, meine Vorfahren kommen aus Böhmen, was damals auch noch K&K, also kaiserlich-königlich-österreichisch-ungarisches Gebiet war. Und wir fahren, wie gesagt, jedes Jahr nach Österreich. Aber trotzdem ist es ja so, dass es eine gewisse Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland gibt, die eigentlich vielleicht die Leute in Deutschland gar nicht so wissen. Und zwar dazu gehört unter anderem, dass es in Österreich, ich glaube, 55% katholische Menschen immer noch gibt. Mhm. Was eine horrende Zahl ist. Wenn man überlegt, in Deutschland sind es ja ungefähr 20%. Also über die Hälfte der Österreicher sind in der katholischen Kirche, auch wenn die Kirche hier wahrscheinlich auch Probleme hat. Und so gut wie keine evangelischen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich habe gelesen, 340.000. Mhm. Aber du bist ja evangelische Pfarrerin, deswegen ja, fühlst du dich manchmal so wie eine Exotin hier in diesem sehr katholischen Land?
Ja, und eben als Deutsche musste ich das erstmal ganz erlernen, was es heißt, in Österreich evangelisch zu sein. Also es gibt tatsächlich 3% Evangelische in ganz Österreich, oder 3% der ÖsterreicherInnen sind evangelisch. Also diese Situation kannte ich auch in Bayern nicht, in Franken sowieso nicht, dort sind wir eher die Mehrheit. Das führt dazu, dass man in Österreich einfach Evangelische nicht kennt. Wir werden oft Evangelisten genannt, oder evangelische Glaubensgemeinschaft, weil man nicht versteht, dass wir eine Kirche sind. Wenn ich erzähle, ich bin Pfarrerin, versteht man es nicht, weil dieses Bild der Pfarrerin nicht in den Köpfen verankert ist. Die meisten denken eben dann erstmal, ich bin Uberfahrerin oder sowas, also Fahrerin. Und schon auch, was es mit einem ausmacht. Also meine kleinere Tochter ist die einzige im ganzen Jahrgang, die evangelisch ist. Sie hat jetzt gerade die Volksschule beendet und war damit schon auch nicht ganz glücklich. Und als alle anderen Erstkommunion hatten, war sie natürlich sehr unglücklich und hat gemeint, warum kann ich nicht katholisch sein? Das ist natürlich bitter, wenn man im evangelischen Pfarrhaus wohnt. Und ich konnte sie auch gut erklären. Aber eine so krasse Minderheit zu sein, macht was mit einem. Aber ich finde, es macht einen zum Teil dann auch stark. Also, es ist ein großer Zusammenhalt. Den merkt man zum Beispiel gerade an Karfreitag. Hat wieder viel mit Tod zu tun. Aber Karfreitag sind hier die Gottesdienste voll. Das kenne ich aus Deutschland so nicht so sehr. Wir hier in der Wiener Innenstadt haben 3 Gottesdienste an Karfreitag. Und also dieses Jahr waren da 1.000 Menschen. Also das heißt wirklich, dass fast jeder kommt.
Ist es dann so, dass das hast du jetzt schon so ein bisschen beschrieben, dass die Leute, die dazugehören, dann auch wirklich dazugehören wollen? Oder ist es eher so trotzdem wie in Deutschland, dass es zwar eine auf kleinem Niveau, aber so eine Art Volkskirche ist, wo man halt einfach dazugehört und man macht sich nicht viele Gedanken darum.
Nein, ich glaube, das ist tatsächlich anders, eben weil es so wenige sind. Wir sind ja so wenige, weil der Protestantismus hier über Jahrhunderte hinweg verboten war. weil es verfolgt wurde, wenn man evangelisch war. Und dann hat sich eine Art Geheimprotestantismus entwickelt. Also über 2 Jahrhunderte haben wirklich Menschen es geschafft, nach außen hin katholisch zu sein und in den Familien, in den kleinen Gemeinden, oft in Salzburg und Kärnten, den evangelischen Glauben ohne Pfarrer, ohne Pfarrerin weiterzugeben, Abendmahl gemeinsam zu feiern. Und das heißt, das ist oft ein ganz großer Familienwert, ganz identitätsstiftend, dass man sagt, meine Familie hat dazu beigetragen, dass der Protestantismus in Österreich überlebt. Und da würde man tatsächlich dann nicht austreten. Also gilt nicht für alle und natürlich verlieren wir Mitglieder. Keine Frage, aber es gibt umgekehrt so einen ganz stolzen Protestantismus, den ich in Deutschland so, also zumindest nicht in Franken, so nicht kenne. Ja.
Du hast jetzt Kärnten angesprochen, dann beschließt du auch diese kleine Österreich-Kunde, weil wir fahren immer nach Kärnten und ich habe auch in einer österreichischen evangelischen Kirchenkärnten geheiratet. Insofern habe ich einen Bezug zu diesem österreichischen Protestantismus und das war sehr schön. Aber das war im Gurktal, das so zwischen Ossiacher See, Mischelter See und Wörther See so richtig in der Mitte. Also sehr schön. Ja, Julia, jetzt hatte ich vorhin schon einmal angesprochen, und das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, dass du Mutter bist. Viele Frauen sind ja Mutter, aber ich habe es deswegen angesprochen, weil es auch ein, ja, für dich etwas damit zu tun hat, dass du Pfarrerin geworden bist. Und um das einzuführen, lese ich mal kurz vor, was ich auf der Website deiner Kirchengemeinde als Vorstellungstext von dir gelesen habe. Zumindest nicht alles, aber einen kleinen Teil davon lese ich mal vor. Unsere Tochter Elsa war erst wenige Minuten alt, als sie von Pfarrerin Dr. Ines Knoll auf der Intensivstation des Wiener AKH getauft wurde. Es war der Beginn ihres steinigen, manchmal sehr schmerzhaft und trotzdem so wunderbaren und hoffnungsvollen Lebens mit nur einem halben Herzen. Und meiner Tochter verdanke ich, dass ich seit September 2019 in der lutherischen Stadtkirche als Pfarrenskandidatin tätig sein darf. Denn ihr Dasein hat mich wieder auf das zurückgeworfen, was wichtig ist im Leben. Auf das, was uns trägt, das Grundvertrauen in unseren Schöpfer, sein Ja zu uns, der Glauben daran, dass er uns begleitet und dass er uns hält, selbst dann, wenn er uns unheimlich weit weg zu sein scheint. Das hört sich ja fast so an wie das ist jetzt sehr übertrieben, aber Erweckungserlebnis, also sozusagen wie ein Erlebnis, was dich irgendwie durchgerüttelt hat. Mhm. Ja, man kann sich das schon vorstellen, da steht ja nur so ein halber Satz, also mit einem halben Herzen, aber das ist ja tatsächlich, also es ist nicht irgendwie eine Metapher, sondern es ist ja echt ein halbes Herz gewesen. Vielleicht kannst du uns, den Hörerinnen und Hörern, nochmal erzählen, was war das für ein Moment, als ihr das erfahren habt und was ist dir durch den Kopf gegangen?
Mhm. Ja, vielleicht kann ich ein bisschen ausholen noch auch eben, du hast schon erwähnt, ich war damals Journalistin, ich habe lange als Journalistin gearbeitet, war da so im also Politik-Medienbereich tätig, war aber auch ganz viel bei Galas, eben auch Omigala, Opernball, Kitzbühel und so. Und ich hatte wirklich, also ich würde nicht sagen ein oberflächliches Leben, das ist, glaube ich, zu billig, aber ein sehr unbeschwertes Leben, in dem so existenzielle Fragen kaum eine Rolle gespielt haben. Und mein Mann und ich hatten eben dann schon unsere ältere Tochter und es war einfach alles wunderbar. Und dann wurde ich mit Elsa schwanger, auch ein Wunschkind. Und ja, genau, und in der 22. Schwangerschaftswoche, in der dieses Organscreening immer ansteht, das haben wir damals gemacht, da haben wir eben erfahren, dass sie einen ganz schweren Herzfehler hat. Und bis jetzt weiß ich noch, wie der Arzt dann wirklich unmittelbar nach diesem Schall zu mir gesagt hat, naja, sie können dieses Kind jetzt abtreiben. Und das war für mich so ein Schock, ganz, ganz tiefer Schock, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was er da sagt. Ich konnte überhaupt nicht fassen, dass das was mit mir zu tun hat. Abtreibung hat nichts mit mir zu tun und nicht mit diesem Kind im Bauch. Also da standen wir erstmal völlig unter Schock. Wir sind dann sehr schnell zum Glück dann ins AKH, ins Wiener Allgemeine Krankenhaus, also die Uniklinik gegangen und dort wurde diese Diagnose bestätigt. Und auch da, ich wusste das einfach alles nicht, dass bei schwer beeinträchtigten Kindern Abtreibung bis eigentlich kurz vor der Geburt erlaubt ist, legal ist. Es wurde uns sogar auch ein bisschen dazu geraten. Die Ärzte müssen einem auch vielleicht nicht dazu raten, aber sie sind auf jeden Fall immer verpflichtet, die Schwere der Fehlbildung ganz klar deutlich zu machen, dass man nicht danach sagen kann, das wusste ich ja nicht. Und das hat es auch sehr schwer gemacht. Ich habe immer gesagt, naja, aber kann man denn damit leben mit einem halben Herzen? So, ja, unter Umständen. Ich meine, dann ist doch alles gut. Und sie sagen, nein, nein, ist eben nicht alles gut. Ja, das war also auf jeden Fall eine ganz furchtbare Zeit, zu hören, dass das eigene Kind krank ist, zu hören, dass die Ärzte keine Prognose haben, weil dieser Herzfehler ist jetzt nicht völlig selten. Ich habe davon natürlich zum allerersten Mal gehört. Aber wie sich diese Kinder entwickeln, ist ganz, ganz unterschiedlich. Und man kann sie auch noch gar nicht so lange operieren. Früher sind diese Kinder einfach nach der Geburt gestorben. Jetzt gibt es eben Operationsmöglichkeiten. Aber natürlich haben die Ärzte gesagt, wir wissen nicht, ob sie das Krankenhaus lebend verlässt. Und wir wissen nicht, wie sie die weiteren Operationen verlässt, ob sie Folgeerkrankungen bekommt und so. Genau, also so standen wir dann da, mitten in unserem eigentlichen Glück, konnten nicht fassen, was da passiert. Und das hat uns natürlich, ja, also zurückgeworfen, dass wir uns gefragt haben, okay, was wollen wir, was zählt hier, was tun wir jetzt? Die Entscheidung, dass wir versuchen wollen, Elsa zu bekommen, die haben wir zum Glück eben, mein Mann und ich, ganz einstimmig getroffen und sind immer noch wahnsinnig dankbar, dass wir diese Entscheidung so getroffen haben. Einfach, weil wir optimistische Menschen sind, weil wir irgendwie geglaubt haben, wir müssen es auf jeden Fall versuchen, wir würden uns nicht verzeihen, wenn wir es nicht versuchen würden. Und weil wir, glaube ich, die Alternative nicht gekonnt hätten. Also die Alternative wäre gewesen, dass man sie dann schon mit so einem sogenannten Fetozid in meinem Bauch tötet und ich muss sie dann tot zur Welt bringen. Und ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt.
Aber das hieß, ihr habt euch jetzt dafür entschieden, sie zu bekommen, aber ihr wusstet, so hast du es ja gerade erzählt, die Ärzte wussten nicht, wird sie lange leben können, sondern ihr wusstet, vielleicht bekommen wir ein Kind und es wird aber kein langes Leben sein.
Genau, deswegen hatte ich auch eigentlich kein Kinderzimmer eingerichtet, weil ich so Angst hatte, dass ich ohne sie aus dem Krankenhaus wiederkomme. Und das war schon schwer, so gar nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Also man weiß es ja nie, aber wenn er in normalen Schwangerschaft geht, man zumindest sicher davon aus, dass das Kind das Kinderzimmer beziehen wird. Und das nicht zu wissen, war schwer. Und deswegen auch, du hast es vorgelesen, war mein ganz großer Wunsch, dass sie direkt nach der Geburt getauft wird. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Gott nicht über alle Kinder seine Hand hält, das glaube ich. Und ich glaube, dass jedes Kind auf der Wunschliste Gottes steht und getragen wird. Aber für mich war es nochmal so ein sichtbares Zeichen, dass dieses Kind gesegnet ist. Ich war bei der Taufe nicht dabei. Ich war noch im Kreissaal und wurde wieder zugenäht. Aber mein Mann kann sich leider nicht erinnern, weil er so unter Schock stand. Aber die Pfarrerin kann sich immerhin erinnern. Und ich bin irgendwie, ja, es hat mich getröstet, dass dieses Kind jetzt weggetragen wird von mir. Und ja, zumindest das alles mit Gottes Segen tut. Und das ist es, was mich bis heute auch trägt in der ganzen Geschichte mit Elsa, dass ich weiß, ich kann sie nicht beschützen. Das haben wir in dem Moment schmerzhaft erlebt, als wir diese Diagnose bekommen haben. Aber ich vertraue so sehr darauf, dass eben da dieser andere ist, der sie trägt und begleitet, wenn ich nicht da sein kann. Ja, Elsas Geschichte ist an sich eine super Geschichte. Sie ist jetzt 10 Jahre alt und es geht ihr wirklich gut. Sie hat 3 schwere Herz-OPs gehabt, hat die aber alles so fantastisch gemeistert, dass die Ärzte immer überrascht waren. Also jedes Mal sagen die Ärzte, das ist auch für sie ein Wunder.
Darf ich einmal kurz nochmal nachfragen, wie lange hat es denn dann nach der Geburt gedauert, bis ihr wusstet, okay, es wird auf jeden Fall ein Kinderzimmer bezogen werden?
Also es war so, sie wurde dann getauft, sie kam auf die Intensivstation und dann haben die Ärzte gesagt, sie muss operiert werden, aber sie würden sie gerne erst nochmal ankommen lassen. Wie lange bestimmt sie selber? Sie hat dann selber bestimmt, dass am ersten Weihnachtsfeiertag es nicht mehr ging und dann wurde sie schnell in den OP geschoben. Und dann danach waren wir 4 Wochen im Krankenhaus, aber auch das war eben eher positiv. Also die Prognosen sind da völlig unterschiedlich. Manche kommen ein halbes Jahr nicht aus dem Krankenhaus raus. Wir waren nach 4 Wochen dann plötzlich mit ihr zu Hause und konnten das Zimmer beziehen. Die nächste OP war dann nach einem halben Jahr. Und auch da wieder, nach 4 Wochen waren wir wieder zu Hause. Also jedes Mal war es eigentlich so ein Erfolgserlebnis. Wir hatten nie so Rückschläge, dass wir gesagt haben, wir mussten eben ein halbes Jahr, dort bleiben wie andere, die ich dort kennengelernt habe. Und dafür bin ich natürlich unendlich dankbar. Aber es ist eben schon so, dass immer wieder was ist. Also eben jetzt ist sie 10. Und diese Osterferien waren wir erst wieder mit ihr im Krankenhaus und da stand im Raum, dass sie eine doch wahrscheinlich tödlich endende Folgeerkrankung haben könnte, wenn jetzt ihre Organe so geschädigt wurden, ein Herzfehler, und es musste abgeklärt werden, ein Herzkatheter. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, es könnte so sein, dass die Diagnose sich bewahrheitet. Und es war auch wieder ganz, ganz schrecklich. Ich habe ganz viel gebetet, aber natürlich viel geweint. Und dann haben die Ärzte dann, als sie rauskamen, gesagt, es ist nicht. Es ist nicht. Es ist gut. Und haben uns gesagt, wir sollen jetzt mal wieder 5 Jahre durchatmen. Also ihre Prognose ist, dass die nächsten 5 Jahre ihrer Erfahrung nach, wenn das Herz so gut ist, wie es jetzt ist, eigentlich nicht sein sollte. Aber dieses immer wieder mit der Aussicht auf den Tod des Kindes konfrontiert zu sein, ist schon, ja.
Und man weiß auch, das wird sich auch nie in ihrem Leben jetzt ganz legen.
Genau, ja. Also sie kann vielleicht irgendwann transplantiert werden, aber auch da weiß man ja nicht, wie der Körper es verträgt. Also es gibt immer noch Lösungen, klar, oder Optionen, aber sie wird nie gesund sein, das nicht, ja.
Nun hast du ja, steht ja in diesem kleinen Text, den ich vorgelesen habe, dass in dieser, ich sag's jetzt einfach mal mit dem abstrakten Wort, Krisensituation, du dich aber irgendwie geborgen fühlst, dass du da an Gott gedacht hast. Das hätte ja auch ganz andersrum sein können. Also man könnte ja auch sagen, dass man sich erst recht von Gott abwendet, ja, weil was auch immer einem durch den Kopf gehen kann, aber sowas wie, warum lässt Gott zu, dass Kinder mit einem halben Herz auf die Welt kommen oder was auch immer man sich denken könnte. Aber bei dir war es andersrum. Ist auch fast ein Wunder, oder?
Also es hat sicher auch was mit meinem eher positiven und optimistischen oder Zugewandtheit der Welt gegenüber zu tun. Ja, ich bin auch grundsätzlich nicht gerne in Opferrollen. Ich habe damals einen ganz, ganz kitschigen Text im Internet entdeckt. Das ist mir fast eher peinlich, von dem zu erzählen, aber der hat mich tief bewegt. Und manchmal weiß man ja auch nicht, wo der Heilige Geist einen trifft oder wann man von Gott berührt wird. Ich wurde durch diesen kitschigen Text berührt. Und der ging so in etwa so, dass ein Engel, ein Zwiegespräch zwischen Engel und Gott, und der Engel fragt, ja Gott, warum gibst du denn dieser Mutter ein krankes Kind? Und dann sagt Gott, naja, weil sie so viel lacht, weil sie so positiv ist, weil sie das Lachen kennt. Und dann sagt er, ja, aber dann kannst du sie doch nicht so bestrafen. Und sagt, das ist doch keine Strafe, aber kann ich einem Kind eine Mutter geben, die nicht lachen kann? Und dann sagt Gott auch weiter, ja, und sie ist auch ein bisschen egoistisch, und das heißt, sie wird das Kind loslassen können. Und sie ist aber auch realistisch, und das heißt, sie wird jeden Fortschritt als ein Wunder betrachten können. Und sie ist die allerbeste Mutter für dieses Kind. Ich weiß nicht, warum mir dieser Text zugespült kam, aber in dem Moment habe ich gedacht, ja, der ist für mich, und eben Gott hat mich für dieses Kind ausgesucht und sie für mich. Und da war dann eher so eine tiefe Dankbarkeit. Und keine Ahnung, sicher wäre das anders, wenn jetzt Elsas Geschichte bisher anders verlaufen wäre. Und auch in diesen Osterferien habe ich wieder gemerkt, also wenn die Diagnose so wäre, dass sie jetzt im nächsten Jahr stirbt, weiß ich nicht, wie ich es aushalten könnte. Und man kann sich nie an den Gedanken gewöhnen, dass das eigene Kind stirbt. Und das ist ein Trugschluss, das ärgert mich auch manchmal. Manche Bekannte von mir, die jetzt mitbekommen haben, dass wir wieder im Krankenhaus waren, die haben dann gesagt, naja, ihr wusstet ja immer, dass ihr vielleicht nicht so lange lebt. Und da werde ich zornig, weil daran kann sich keiner gewöhnen. Man kann auch niemandem sagen, der ins Auto steigt und einen tödlichen Unfall hat, zu sagen, naja, du wusstest ja, dass Autofahren gefährlich ist. Also eben, wir leben so, als würde Elsa genauso leben wie alle anderen.
Ist dir dann etwas irgendwie ins Bewusstsein gekommen, zum Beispiel durch diese Geschichte oder durch diese Diagnose, als du noch schwanger warst, was vorher nicht da war? Oder würdest du sagen, es war eher was, was irgendwie wieder zum Leben erweckt wurde? Also ich meine, das ist ja schon eine krasse Veränderung. Also erstens natürlich, dass man ein Kind bekommt, was eine schwere Diagnose hat, und dann zweitens, dass man auch sein ganzes Leben gleichzeitig noch umgestaltet. Das ist ja schon eigentlich das eine, eine Lebensumgestaltung. Und dann nimmt man sich quasi noch eine andere Umgestaltung mit auf den Rücken und macht es auch noch.
Also dass ich dann Fahrerin wurde, kam mit einer Zeitverzögerung von 3 Jahren. Elsas Geburt hat nur was in mir wieder angeregt, was lange verschüttet war. Also mein Glaube an Gott, der war ja immer schon angelegt. Und ich wollte ja auch Fahrerin werden, deswegen habe ich Theologie studiert und auch abgeschlossen. Ich habe nur damals dann gedacht, ich bin zu jung, um Fahrerin zu werden. Und ich habe dann Pfarrerin sein und vielleicht auch die Kirche insgesamt ein bisschen aus dem Blick verloren. Also natürlich war ich ab und zu in der Kirche und natürlich haben wir kirchlich geheiratet und auch die Große taufen lassen, aber mehr war da nicht. Und dieses Erlebnis hat mich auf jeden Fall dahin zurückgeworfen, dass ich gesagt habe, nee, Gott war ja immer da. Auch wenn ich ihn vielleicht dachte, nicht zu brauchen, auch wenn ich ihn manchmal vielleicht nicht so gespürt oder auch nicht gesehen habe, auch nicht gesucht habe, aber er war immer da und er ist jetzt eben auch da. Und mich hat das so tief berührt und eben getragen, dass ich ja davon was weitergeben wollte, dass ich gerne mein Leben ein bisschen ändern wollte und mehr Tiefe wollte.
Aber stellst du trotzdem auch diese Frage, warum lässt Gott es zu, dass zum Beispiel Kinder mit einem halben Herzen geboren werden? Oder hast du das quasi jetzt integriert einfach?
Ja, habe ich integriert. Aber immer, also ich, diese Theodizee-Frage, natürlich ist mir das bewusst, das, wie kann Gott Leid zulassen? Ich sehe es nicht so, ich sehe es wie auch weder als Strafe noch sonst wie, ich sehe das ein bisschen als Folge unserer Freiheit. Gott ja, hat eben all das geschaffen und dazu gehört auch Leid. Natürlich würden wir es uns manchmal anders wünschen, weil Beerdigungen zitiere ich ganz, ganz oft dieses Bibelwort aus den Sprüchen, alles hat seine Zeit, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit, Hass. Also dieses, ich glaube, dass das Leben nichts wert wäre, wenn es nur aus Positiven bestünde. Ja, deswegen gibt es bei mir nicht diese Anklage, warum kann er das zulassen, sondern eher wie die Dankbarkeit, dass er uns stärkt, auch mit dem Schlimmen umzugehen.
Lass mich nochmal hier sozusagen ein bisschen auf diesen Glaubenszahn fühlen. Das erfahren wir, kann man das ja auch, glaube ich, machen. Also wie kannst du das aber verbinden mit so einem Leben mitten im 21. Jahrhundert in einer pulsierenden, modernen Stadt wie Wien und ist ja jetzt Journalistin, was weiß ich, mitten im Leben und dann aber sowas doch irgendwie anachronistisches wie er hält uns geborgen. Ja, das ist ja auch ein riesen Widerspruch irgendwie, aber spürst du das nicht oder hast du irgendwie nur eine bestimmte Art und Weise, das zu verbinden? Weil ich glaube schon, dass das ja einer der Gründe ist, warum viele Leute heutzutage auch einfach mit dem christlichen Glauben nichts anfangen können, weil dieser Graben so groß ist zwischen unserem alltäglichen, modernen Leben, wo ja so ein Glaube an das Übernatürliche eigentlich keine Rolle spielt und dann eben, ja, so.
Aber wo siehst du den großen Widerspruch? Also, dass die ganze Welt deswegen nicht gut ist, ist ja klar, dass auch nicht jeder das oder jede und jeder das so empfinden muss.
Aber der Widerspruch ist tatsächlich dieses, dass Religion ja, wenn man es so, sagen wir, so traditionell macht, ich glaube an einen Gott, ich glaube, dass Gott uns geborgen hält, also mit diesen religiösen Worten, mit den traditionellen Worten verwendet, das ist ja, wir sind doch wie eine Art Parallelwelt. Das ist ja sozusagen was Übernatürliches, was wir uns sagen, an was wir vielleicht glauben, aber sonst glauben wir ja nicht an Übernatürliches. Wir haben ja auch keine Angst vor Geistern im Wald oder sowas, ja.
Ganz ehrlich, also da gibt es Statistiken auch in den Zeitungen, das finde ich immer überraschend, das mache ich nämlich mit den Konfis immer, woran Österreicherinnen und Österreicher glauben. Und also es glauben definitiv mehr Leute zum Beispiel, dass man mit Toten sprechen kann oder in Kontakt zu Toten ist oder dass Tote noch irgendwo herumgeistern, als Menschen in Österreich an den Heiligen Geist glauben. Das glauben auch mehr an Wünschelrotengänger als an die Auferstehung Christi. Also die Menschen glauben an wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und also ich glaube auch, das Bedürfnis nach Spiritualität ist da, auch in unserer Gesellschaft. Da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch.
Vielleicht sind die Österreicher doch noch spezieller, als ich dachte. Aber ich will das sozusagen überhaupt nicht in Frage stellen, das wird schon stören mit den Statistiken. Aber dann nehmen wir es weg von Österreich und beziehen es auf dich. Sozusagen. Ich gehe jetzt immer noch aus, dass du nicht an Wildrotengänger glaubst oder an Geister im Wald, wer weiß. Also du empfindest es dann nicht als Widerspruch.
Na, es geht mir umgekehrt eher so, es kommen zu mir ja manchmal in die Seelsorge auch Menschen mit schon für mich sehr merkwürdigen Vorstellungen. Oder da kann ich dann nicht mit. Oder eben, wenn sie sagen, wenn sie wirklich tatsächlich an die Besessenheit von Dämonen glauben und so. Und ich versuche nur, das dann nicht so ganz abzutun, weil natürlich kann sich die Frage stellen, warum kann jemand, der an die Auferstehung eines Menschen oder an die Auferstehung Christi glaubt, sagen, von Dämonen besessen sein, gibt es nicht. Vielleicht ist mehr möglich, als wir glauben. Ich versuche da auch anderen gegenüber offen zu sein, also das definitiv nicht zu verurteilen. Also in diese Richtung geht es eher zusammen.
Bei mir ist es so, dass ich eben mich vielleicht auch durch das lange Arbeiten an der Uni von diesen herkömmlichen Bildern eher entfernt habe. Also ich sage zwar, ich glaube an einen Gott, weiß damit im Hinterkopf schon längst, ich meine damit nicht irgendeinen personalen Gott, sondern ich glaube irgendwie eher daran, ich will daran glauben, dass das Leben einen Sinn hat und glaube eben, ich sage dazu Gott, weil ich bin halt in einem christlichen Land aufgewachsen und deswegen habe ich das so gelernt, dass ich das, was ich meine, mit dem Wort Gott ausdrücke. Aber ich verstehe eben diese biblischen Geschichten eben als Geschichten, die was ganz viel Allgemeineres eigentlich meinen. Also ich habe das für mich so gelöst, dass ich jetzt nicht an diese traditionellen Worte und Bilder glaube, sondern dass ich sie einfach für mich in meinem Kopf auflöse und sage, ich benutze sie, weil ich sie sinnvoll finde, aber ich eigentlich meine ich was anderes.
Mhm. Aber das finde ich keinen Widerspruch zu dem, wie ich es empfinde. Also ich, auch ich nehme die Bibel definitiv nicht wörtlich, sehe sie immer im historischen Kontext, schaue immer, was hat das mit uns, mit unserer Zeit zu tun. Ich stelle natürlich keinen alten weißen Mann auf einer Wolke vor und auch sonst gibt es schon Bilder in der Bibel, definitiv die Gottesbilder, mit denen ich auch meine Probleme habe. Aber es macht mir Spaß, dann damit zu ringen und zu schauen, wo entdecke auch ich da den Gott, den ich so erlebe. Wenn ich sage, ich fühle mich geborgen, dann sind es immer diese Kairos-Momente, also die, in denen mit mir was passiert, eben in diesem wahnsinnig kitschigen Text, der mir da damals begegnet ist, oder eben ich kann nur erzählen, also als wir jetzt in diesem Frühjahr oder Winter war es, als die Ärzte gesagt haben, eben wir brauchen eine Untersuchung, weil diese Diagnose bei Elsa im Raum stehen könnte, da wollte ich am liebsten sofort losweinen, aber ich habe Elsa erst in eine Schule abgegeben, dann bin ich in meine Kirche gegangen und habe da mich hingesetzt, geweint und gebetet über unserem Altar, also über meinem Kruzifix und darüber die letzten Worte Jesu, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und diese Worte habe ich tausend Male gelesen. Und in dem Moment, als ich dann da so saß und gebetet habe und geweint habe, sind mir diese Worte wieder begegnet und ich habe irgendwie plötzlich verstanden, okay, ich komme gerade aus meinem Sprudel hier nicht mehr raus. Ich verstricke mich gerade ganz sehr, ich werde gerade panisch und so. Und diese Worte heißen nur, Vater, jetzt mach du den Stopp, du lenkst jetzt meine Gedanken ins Positive und es ist gelungen. Also ich erlebe ja diese Geborgenheit immer wieder und das eigentlich in dem Moment, in dem ich diesen Gott, diese Göttin, wie auch immer brauche, sie oder er mir begegnet und eigentlich was ein Stückchen Geborgenheit schickt. Insofern rede ich von Geborgenheit, weil ich es genauso erlebe.
Und wie ist es mit dem Leben nach dem Tod? Glaubst du daran?
Mhm. Glaube ich. Also ich tue mir schwer mit der leiblichen Auferstehung. Das kann ich mir schwer vorstellen. Also ich glaube an das, was ich tatsächlich bei Beerdigungen immer erzähle. Da rede ich davon, dass nach dem Tod ein ganz tiefer Friede auf uns wartet. Dieser, wie man es in der Offenbarung liest, dieser Ort, an dem eben kein Leid mehr ist, kein Abschied, keine Tränen. Ich glaube, dass wir uns wiedersehen, dass wir spüren, dass wir dort zusammen sind. Eben, das habe ich einfach auch so oft schon bei Sterbenden erlebt, dass die ja dann die vorausgegangen sind, plötzlich sehen. Auch wenn man sie selber nicht sieht, ich glaube, dass da eine tiefe Verbundenheit ist. Auch bei meiner Oma war das so, dass sie gesagt hat, da ist ihr lieber Ehemann, ihre zwei Kinder, die schon vorausgegangen sind.
Hast du sie im Sterben begleitet?
Mhm. Ja, leider nur nicht im allerletzten Moment, weil die ÖBB gestreikt hat. Sonst für mich bis heute ein ganz bitteres. Macht mich bis heute ein bisschen wütend auf die österreichische Bahn. Ich habe sie in der letzten Woche begleitet. Ja.
Und das war so, dass sie quasi schon gemerkt hat, dass sie sterben wird und dann aber gesagt hat, sie hat deinen Großvater noch mal gesehen.
Ja, oder ob sie es für sich reflektiert hat, dass sie jetzt stirbt, weiß ich nicht, aber sie hat eben dann plötzlich mal gesagt, ciao, da ist der Opa und Wolferl, also der Wolfgang und die Vera und sie hat sie dann auch in der Ecke gesehen und ich dachte, wo denn jetzt? Und die waren für sie da und einmal hat sie gesagt, jetzt winken, ich lasse sie noch ein bisschen winken und so. Also ja, wo man dann irgendwie nicht ganz genau weiß, ob man lachen soll. Aber also ich habe gespürt, dass die für sie ganz sehr da waren.
Wolfgang war der ihr Mann?
Wolfgang und Vera waren die Kinder.
Er war die Kinder, die aber schon gestorben.
Genau, Wolfgang mit 17 und Vera mit 2. Aber das war nicht das einzige Mal. Ich habe öfters erlebt, dass Menschen eben andere gesehen haben. Ich habe auch schon jemanden erlebt, der Maria und Josef gesehen hat. Fand ich auch interessant. Also insofern glaube ich, dass wir dort sind, dass wir dort leiblich sind. Damit tue ich mir ehrlich gesagt schwer. Aber ich glaube, dass wir spüren, dass wir dort in einem großen, tiefen Frieden zusammen sind und dass die Kränkungen, die waren, nicht mehr zählen. Wenn man ja auch oft fragt, oder Konfis fragen mich das oft, das ist, wenn ich dann mit jemandem dort zusammen bin, den ich überhaupt nicht leiden konnte oder so. Ich glaube, dass das keine Rolle mehr spielt, dass es gut sein wird.
Und fürchtest du den Tod dann? Oder kannst du das dann, weil das hört sich jetzt wirklich wie ein, sagen wir, sehr positives, schönes Hoffnungsbild an, was einem ja vielleicht dann auch, wenn man sie vorher hatte, Angst oder Furcht vor dem Tod nehmen könnte?
Also ich glaube, den Zustand Tod, den fürchte ich nicht. Und also auch das Sterben stelle ich mir vor wie ein Einschlafen, was ja jeden Abend, man hat es ja nicht im Griff, es passiert einfach und es hat sich, glaube ich, doch noch nie schlecht angefühlt für irgendjemanden.
Aber vielleicht, weil man denkt, man wacht am nächsten Tag wieder auf. Also ich sage, dir aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich manchmal so, vor allem wenn ich Mittagsschlaf mache, kurz bevor ich eingeschlafen bin, so eine Art Angst bekomme, also dass ich irgendwie so, dass es jetzt nicht das Einschlafen ist, sondern vielleicht Sterben ist. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwie so, ich kann es auch nicht kontrollieren, es kommt und dann schrecke ich so hoch und dann war es erstmal mit dem Mittagsschlaf und meistens schaffe ich es dann auch nicht, doch noch einen zu machen. Man schläft ja vielleicht auch deswegen genüsslich ein, weil man schon denkt, also es ist jetzt nicht der letzte Schlaf.
Ja, mag sein. Aber zum Beispiel Kinder denken darüber sicher nicht nach, ob sie wieder aufwachen. Sondern ich glaube auch für die fühlt sich Schlafen oder Babys oder so. Also Schlaf ist natürlich, es fühlt sich gut an. Und so stelle ich mir Sterben vor, halt nur ein tieferes Hineingleiten. Das Sterben, den Sterbeakt an sich fürchte ich nicht, auch den Tod fürchte ich nicht. Aber ich fürchte mich vor dem längeren Sterben, vor dem Abschied nehmen. Ich fürchte mich vor einer Diagnose. Ich fürchte mich davor zu wissen, dass die Welt da draußen sich weiter dreht ohne mich. Das sind die Dinge, vor denen ich mich fürchte.
Also ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, du bist auf Instagram sehr aktiv, Julie and the Church. Und ich hatte irgendwie gesehen, da gibt es ja so Highlights, die man machen kann. Da gibt es auch so eins, wo es um die Beerdigung und den Tod geht bei dir. So, das heißt, es ist auch ein Thema, was du da einspielst. Bekommst du da mal Rückmeldungen drauf? Also dann, was haben die Leute so für Fragen auf Instagram, wenn du sowas postest?
Also ich poste ganz bewusst immer wieder über den Tod, weil ich es eben so wichtig finde, den Tod ein bisschen mehr ins Leben zu integrieren. Ich merke auch wieder, da kurze Sidestep bei den Confis, dass das Thema Tod immer eins ihrer Favorites ist und dass also Menschen gern drüber nachdenken. Insofern, wenn ich vom Friedhof poste, erzähle, was mir wieder gefahren ist oder was ich erlebt habe. Die Leute reagieren neugierig, reagieren mit Fragen. Eben viele fragen mich auch, wie siehst du das denn? Glaubst du wirklich an ein Weiterleben? Viele erzählen dann auch von ihren eigenen Verlusten. Also das ist schon auch sehr berührend, dass ganz viele durch solche Stories angeregt eben dann sich trauen, sich zu öffnen und zu erzählen. Sondern ich habe jetzt spontan meinen Vater durch einen Unfall verloren. Das ist natürlich wahnsinnig schrecklich. Oder Großeltern, die mir dann schreiben, ihre 5-jährige Enkelin ist jetzt an Krebs gestorben. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und so. Also ich nehme das zum Anlass, um anderen die Brücke zu bauen, sich da zu öffnen. Also hat auch eine Seelsorgefunktion, hat aber auch die Funktion, also meine 14-jährige Tochter, die Große, die Helene, folgt mir auf Instagram und auch die immer wieder halt in ihre Timeline zwischen Taylor Swift und allem einfach mal ein bisschen noch was Existenzielleres zu spülen. Auch wenn ich jetzt sage, Taylor Swift ist eh cool und existenziell.
Aber das heißt, die Leute schicken dir dann Fragen und du beantwortest das auch. Also das ist ja dann schon auch zeitaufwendig, oder?
Genau, ich habe aber tatsächlich einen Stellenanteil. Also ich bin offiziell Pfarrerin für den digitalen Raum. Der größte Teil davon ist Seelsorge. Und ich weiß auch, wenn ich eben gewisse Themen poste oder wenn ich gewisse Fragen poste, dann kommen ganz viele Rückmeldungen und ich weiß dann auch, jetzt brauche ich einen halben Tag Zeit, um zu reagieren. Weil das, wenn man dann nicht reagiert, das ist, wenn sich Leute öffnen, das passt dann auch nicht. Und insofern diese Zeit nehme ich mir für Seelsorge im digitalen Raum.
Wir kommen schon langsam zum Ende des Gesprächs. Die Frage, die ich jetzt noch stellen wollte, ist, wir haben jetzt schon viel über den Tod geredet, viel über deinen Glauben und wie du das integrierst. Der Podcast heißt ja Gespräche über Tod und Sinn des Lebens. Was würdest du sagen, ist der Sinn des Lebens? Das ist natürlich eine große Frage, aber man könnte es ja auch herunterbrechen, weil ich ja weiß, dass du gläubig bist und sagen, was ist das, was Gott von dir möchte auf dieser Welt?
Große Frage. Kann ich auch wieder nur mit einem Zitat antworten. Albert Schweitzer hat: Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Das klingt sehr kitschig, aber ganz ehrlich, also das merke ich schon bei allen Menschen, eben, die auch merken, dass der Tod kommt, vor gravierenden Umbrüchen stehen oder irgendwie eben Diagnosen bekommen haben oder so, dass die zurückwirft auf das, was wichtig ist. Und das ist immer, dieses, wie gehe ich mit anderen um, wie gehe ich mit meinem Nächsten um, welches Bild bleibt da von mir, welche Erinnerungen von mir bleiben da. Und es spielt meistens wirklich keine Rolle, ob die Menschen wahnsinnig viel verdient haben und ein ganz großes Auto gefahren haben, dafür eben nie Zeit für ihre Familie hatten oder so, sondern.
Ist es was, wo du drüber nachdenkst? Oder ist es was, weil der große Unterschied zwischen der Frage nach dem Tod und dem Sinn des Lebens ist ja, der Sinn ist eigentlich was Abstraktes. Der Tod auch irgendwie, aber das wissen wir, spielt für unser Leben auf jeden Fall eine Rolle. Auch wenn wir es noch versuchen, irgendwie zu verdrängen, irgendwann so, aber Sinn, ich meine, das kann man auch einfach weglassen und irgendwann stirbt man, hat nie über den Sinn nachgedacht. Also spielt es für dich eine Rolle, denkst du darüber nach oder ist es eigentlich eher so, dass du denkst, nee, sozusagen der Sinn liegt im Tun, ich mache einfach und.
Na, ich denke natürlich über den Sinn nach, aber das kommt einfach auch dadurch, dass ich also ist ja auch Predigen schreibe und so. Und, also meine Ordinationspredigt, also die Ordination heißt ja, wenn man dann zur Pfarrerin eben gesegnet wird und berufen wird, ging über Römer, also aus dem Römerbrief. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das ist für mich ein ganzes Leitmotto. Also ich glaube tatsächlich, dass jeder und jeder Einzelne dazu beitragen kann, die Welt besser zu machen. Und dass das unsere Aufgabe ist, dass das unser Sinn ist. Und wenn wir das im ganz Kleinen nur tun, dann haben wir schon ganz viel Sinn erfüllt. Und das deckt sich auch mit diesen Spuren der Liebe. Also das Gute tun und das Gute denken und das Gute annehmen und das Gute weitergeben. Wenn das jemand über mich sagt, dass mir das zumindest im Kleinen gelungen ist, dann wäre ich sehr froh und hätte gesagt, das hat den Sinn meines Lebens erfüllt.
Vielen Dank. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Julia, dass du dir Zeit genommen hast und dass ich hier bei dir in Wien sein durfte.
Ganz schön, dass du extra angereist bist und dass du hier bist.
Das war über das Ende Folge 15. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns gerne 5 Sterne da. Beim nächsten Mal hören Sie ein Gespräch mit der Krimi-Autorin Nele Neuhaus. Beim übernächsten Mal mit der Berliner Autorin Katja Lewina. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.